mangelndes Tragen von Mund-Nasen-Schutz bei der Deutschen Bahn. Da sagt die Bahn selbst, sie fühlt sich eigentlich nicht zuständig, sagt, die Behörden seien in der Pflicht. Mich würde interessieren, wie das Verkehrsministerium das bewertet.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Bundesländer haben sich auf die Einführung einer Maskenpflicht auch im Fernverkehr geeinigt. Dies gilt dann selbstverständlich für den Fernverkehr der Deutschen Bahn und haben dies in ihren jeweiligen Verordnungen eben auch angeordnet. Die Deutsche Bahn informiert über die Verpflichtungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sehr ausführlich in den Zügen und auch auf allen ihren Kanälen. Und die Mehrheit der Fahrgäste hält sich tatsächlich auch daran.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch an die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Für alle, die uns an den Streams verfolgen, Sie sehen eine Pressekonferenz einer regierungsunabhängigen Organisation, die wir in der Bundespressekonferenz sind. Wir werden begleitet von Gebärdendolmetschung im Stream des Sender Phoenix. Das sind heute Janine Rieger und Bernadette Zwiener. Auch an Sie herzlich willkommen. Wir haben heute keine Termine der Bundeskanzlerin, deswegen würde ich das Wort an Stefanie von Ehrlich übergeben, die als neue Sprecherin des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heute das erste Mal hier ist. Herzlich willkommen, Frau von Ehrlich, und Sie stellen sich kurz selbst vor.
Ja, danke schön. Guten Tag, hallo alle zusammen, Stefanie von Ehrlich. Ich bin neu beim BMZ in der Pressestelle seit Mai diesen Jahres. Kurz zu meinem Hintergrund. Nach meinem Studium der Ethnologie und Magisterstudium und Amerikanistik habe ich mehrere Jahre als Projektmanagerin gearbeitet bei digitalen Medienagenturen und habe dann nochmal ein entwicklungspolitisches Masterstudium im Ausland gemacht. Ja, und danach habe ich dann als Referentin beim BMZ begonnen. Ja, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen.
Ja, da freuen wir uns auch. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Wir haben noch eine Ankündigung und eine Terminankündigung, soweit ich weiß, vom Auswärtigen Amt. Damit machen wir gleich weiter.
Vielen Dank. Ja, es sind sogar zwei. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas heute ab 16 Uhr deutscher Zeit eine offene Debatte des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen leiten wird zum Thema konfliktbezogene sexuelle Gewalt. Die Debatte findet per Videokonferenz statt und kann auf webtv.un.org verfolgt werden. Der Fokus der Debatte wird auf der Strafverfolgung von Tätern sowie der Gerechtigkeit für Überlebende liegen. An der Sitzung nehmen Expertinnen, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft aus betroffenen Staaten und darunter auch die Schauspielerin und UNHCR-Sondergesandte Angelina Jolie teil. Die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit ist Kernanliegen der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat. Im April 2019 wurde unter deutschem Vorsitz die Resolution 2467 verabschiedet, die die Rechte Überlebender von konfliktbezogener sexueller Gewalt stärkt. Und am Montag reist Außenminister Maas nach Tallinn. Dort wird er mit den Außenministern von Estland, Lettland und Litauen zum sogenannten B3+1 Treffen, also die drei baltischen Staaten und Deutschland, zusammenkommen. Bereits am 17. März hatten sich die vier Außenminister virtuell getroffen und hauptsächlich über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gesprochen. Dieses persönliche Treffen jetzt soll Gelegenheit zu einem viel breiteren Austausch geben. Da wird es darum gehen, dass der Außenminister seinen Amtskollegen die Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorstellt. Natürlich wird dabei auch der Verlauf des Europäischen Rates von diesem Wochenende eine Rolle spielen. Und weitere Themen werden sein das Verhältnis der EU zu Russland und die Zusammenarbeit mit den Ländern der östlichen Partnerschaft. Und die vier Außenminister werden sicherlich auch über die Türkei sprechen. Am Abend wird der Außenminister wieder zurück in Berlin sein. Vielen Dank.
Ja, danke auch von meiner Seite. Nachdem es keine weiteren Ankündigungen gibt, starten wir mit Ihren Themen und Fragen. Da ich schon zwei angemeldete Fragen zum Thema Wirecard habe, würde ich beim Bundesministerium der Finanzen beginnen. Und die erste Frage hat damit Herr Küstner.
Ja, die Frage wäre, das Bundesfinanzministerium soll Berichten zufolge schon im Februar 2019 über die Wirecard-Vorgänge informiert gewesen sein. Wie kommt es, dass dann nicht sofort reagiert wurde?
Also wir haben hier über das Thema ausführlich berichtet. Die Bundesregierung ist dabei, diese Themen aufzuarbeiten. Wir haben sozusagen alle involvierten Ministerien haben dazu gesprochen. Wir haben den Bundestag immer wieder ausführlich dazu informiert. Und klar ist ja, dass die Vorwürfe gegen Wirecard, verschiedene Vorwürfe, sich über Jahre gestreckt haben. Teilweise gab es Vorwürfe ja schon in den 2000, also sozusagen 2008. Diesen Vorwürfen ist natürlich die Aufsicht oder die verschiedenen Aufsichtsstellen, die Wirtschaftsprüfer nachgegangen und darüber wurden dann auch die zuständigen Stellen, unter anderem das Bundesfinanzministerium, informiert.
Die nächste Frage zu diesem Thema, Herr Rinke, das war auch zu diesem Thema, oder? Ja.
Ja. Entschuldigung, das. Ja, Herr Kolberg, da hätte ich auch ganz gerne nachgefragt. Sie hatten ja, also das Finanzministerium, aber auch Sie, bis vor wenigen Wochen noch gesagt, dass die Finanzaufsicht eigentlich gar keine Zuständigkeit für Wirecard hatte, weil sie nur für die Wirecard Bank zuständig ist. Hat sich diese Einstellung eigentlich jetzt mittlerweile geändert? Und sehen Sie eigentlich Herrn Scholz, der in diesem Zeitplan, den Sie vorgelegt haben, auch namentlich erwähnt wird, das auch berichtet wurde 2019, eigentlich jetzt durch diesen Zeitstrahl, den Sie vorgelegt haben, entlastet oder belastet?
Zu dem Punkt der Aufsicht, welche Stellen für die Aufsicht zuständig waren, haben wir hier ja auch mehrfach gesprochen. Da sind verschiedene Stellen zuständig. Es gibt hier ein zweistufiges System in Deutschland. Erstmal ist die DPR zuständig, um sich die Vorfälle anzusehen. Die wurde auch von der BaFin eingeschaltet und dann sind die Prüfungen gelaufen. Ob diese Form der zweistufigen Aufsicht optimal ist, darüber haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Dazu hat sich auch der Minister geäußert, dass da Reformbedarf besteht. Die Bundesregierung ist ja daran, hier aktiv zu werden und auch die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus der Aufklärung jetzt dieser Vorgänge ergeben. Der Minister hat angekündigt, dass es einen Aktionsplan geben wird, den stimmen wir gerade innerhalb der Bundesregierung ab, um die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind. Ich habe ja eben schon betont, dass die BaFin über die Zeit verschiedene Maßnahmen auch ergriffen hat, um den Vorwürfen bei Wirecard nachzugehen. Wir haben ja auch hier und auch in anderen Gremien auch schon häufiger darüber gesprochen. Wir haben auch den Bundestag immer wieder informiert. Ein aktueller Sachstandsbericht, den wir jetzt vorgelegt haben, zeigt, dass die Aufsicht den Vorwürfen bei Wirecard wegen Marktmanipulation, Bilanzbetrug, Insiderhandel und Geldwäsche nachgegangen ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Wirecard AG, also die für die Wirecard AG zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Abschlüsse des Unternehmens für die Geschäftsjahre 2009 bis einschließlich 2018 immer gebilligt hat. Dennoch hat die Finanzaufsicht weitergehende Prüfungen ausgelöst. Und da handelt es sich zum Beispiel um Maßnahmen, Untersuchungen möglicher Marktmanipulation und Insiderhandel, Untersuchungen möglicher Marktmanipulation durch die Wirecard AG selbst, Bußgeld von 1,52 Millionen Euro gegen Wirecard wegen zu später Vorlage von Finanzberichten, Einleitung der Bilanzkontrolle bei der Wirecard durch die Beauftragung der zuständigen deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, über die wir ja eben schon gesprochen haben. Auch die Durchsuchung, die dann bei Wirecard stattgefunden hat durch die Staatsanwaltschaft, geht ja auch auf Maßnahmen von Wirecard, der BaFin zurück.
Darf ich
noch mal nachfragen. Ich hatte gefragt auch nach einer persönlichen B- oder Entlastung des Ministers direkt. Vielleicht können Sie dazu was sagen, ob Sie Herrn Scholz jetzt entlastet sehen durch diesen Bericht. Und man könnte ja die Frage stellen, warum es angesichts dieser immer wieder über Jahre sich wiederholenden Vorwürfe nicht früher die Idee gab, dass man vielleicht dieses zweistufige Verfahren reformieren könnte. Warum erst jetzt?
Sie haben darüber gesprochen, wie sich die Leitung im Ministerium auch zu dieser Sache verhalten. Das habe ich eben gesagt, dass die BaFin ja auch umfängliche Maßnahmen auch ergriffen hat. Dazu hat das Finanzministerium und auch die Leitung auch immer wieder angeregt, hat sich auch zu diesen Themen umfassend informieren lassen. Auch der Minister wurde natürlich auf dem Laufenden gehalten. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um gegen diese Vorwürfe oder die Punkte, die im Raum standen, vorzugehen. Und nochmal, gleichzeitig lagen von den Wirtschaftsprüfern immer wieder Bescheinigungen vor, dass in der Wirecard AG die Abschlüsse in Ordnung sind. Auch die Prüfungen durch die Prüfstelle liefen gleichzeitig, wurden durch die BaFin angestoßen. Also sie sind eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen worden. Gleichzeitig hat der Minister ja auch schon in seinem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Anfang Juni betont, dass es Versäumnisse bei den Aufsichtsstellen gegeben hat. Dazu dient ja jetzt auch die Aufklärung, wo können wir besser werden, was muss noch gemacht werden, um Bilanzmanipulationen in diesem Ausmaß, wie sie scheinbar bei Wirecard stattgefunden haben, zügig aufzuklären und da zügig gegen vorzugehen.
Ich habe digital eine ganze Reihe an Fragen zu diesem Thema. Ich versuche sie zu bündeln und sie schließen unmittelbar daran an. Der Kollege Keller von der Südwestpresse fragt, ob es denn nicht merkwürdig sei, dass Minister Scholz nur zweimal offiziell mit der Sache beschäftigt war. Hätte er sich früher und intensiver darum kümmern müssen? Und er fragt, was war der Anlass für das Gespräch von Staatssekretär Cookies mit Wirecard-Chef Braun am 5. November 2019?
Genau, das möchte ich erstmal zurückweisen. Also da liegt, glaube ich, ein Missverständnis vor. Das bezieht sich auf den Sachstandsbericht, wahrscheinlich die Frage, den wir an den Bundestag übermittelt haben, der auch öffentlich verfügbar ist auf unserer Webseite. Jeder kann den abrufen und sich angucken. Da ist die gesamte Chronologie verzeichnet, auch die Maßnahmen, die ergriffen wurde. Und da sind auch die Punkte drin, wo der Minister durch eine offizielle Ministervorlage informiert wurde. Aber natürlich wird die Leitung ständig auf dem Laufenden gehalten. Da gibt es auch Gespräche. Die Leitung informiert sich natürlich auch über die Medien, über Schriftverkehr. Also es gibt nicht nur zwei Punkte, wo eine Information stattgefunden hat. Es wurde frühzeitig, habe ich ja eben schon betont, zu diesem Thema, auch durch die BaFin wurden Untersuchungen angestoßen und Maßnahmen eingeleitet. Und über diese Informationen verfügte auch die Leitung des BMF. Darüber haben wir Auskunft gegeben. Diese Informationen sind alle frei verfügbar. Zu dem Gespräch mit Staatssekretär Cookies und dem Herrn Braun haben wir auch in diesem Sachstandsbericht Stellung genommen. Wir haben auch schon zuvor in einem weiteren Bericht schon in der letzten Woche den Bundestag dazu informiert und haben diese Themen alle mitgeteilt. Wie gesagt, diese Informationen sind für jeden öffentlich verfügbar, können auf unserer Webseite aufgerufen werden. Da sind wir für völlige Transparenz.
Dann noch ein paar weitere Fragen dazu, die noch weiter ins Detail gehen. Also zum einen, war Herr Cookies bewusst, dass Herr Braun Geburtstag hatte, als er ihn bei dieser Tagung in München traf?
Also da geht auch schon wieder etwas durcheinander. Er hat ihn nicht bei einer Tagung getroffen, sondern im Büro. Wie gesagt, das haben wir alles in den Bericht letzte Woche an den Bundestag bereits aufgeführt. Wir haben es jetzt auch noch mal in den Sachstandsbericht aufgenommen und der ist für jeden verfügbar. Mir ist nicht bekannt, dass er wusste, dass da ein Geburtstag vorlag. Es war ein Treffen, das am Vormittag, ich glaube um 8.45 Uhr stattgefunden hat. Es war ein normales Arbeitstreffen, wie wir hier auch schon an mehreren Stellen betont haben.
noch mal Nachfrage dazu, ebenfalls von dem Kollegen Blomberg, den hatte ich eben nicht erwähnt, von, Entschuldigung, Delfs von Blomberg. Er fragt, ob sich Finanzminister Scholz ausreichend informiert fühlte über Wirecard und falls er sich ausreichend informiert fühlte, warum er dennoch die Notwendigkeit einer Reform sieht.
Ich habe ja eben schon dargelegt, dass über diese Punkte immer wieder informiert wurde, dass dazu ein Austausch stattgefunden hat, dass die BaFin Vielzahl von Maßnahmen ergriffen hat, um diesen Vorgängen dort nachzugehen. Wie war die zweite Frage?
Wenn er sich dann ausreichend informiert fühlte, warum er dennoch die Notwendigkeit einer Reform sieht?
Ja, da geht es ja nicht um die Information, sondern es geht darum, dass wir solche Vorgänge möglichst verhindern in Zukunft. Deswegen ist die Bundesregierung ja gerade daran, einen Aktionsplan abzustimmen in verschiedenen Bereichen. Wir sind gemeinsam mit dem Justizministerium jetzt auch schon aktiv geworden bei diesem zweistufigen Prüfverfahren, um das zu optimieren haben weitere Maßnahmen aufgelistet, die wir jetzt in der Bundesregierung abstimmen, damit der Standort Deutschland, sozusagen, dass man sich auf die Bilanzen verlassen kann und dass wir die Aufsicht stärken, damit solche Manipulationen in Zukunft verhindert werden.
Ich komme gleich zu Ihren Fragen im Saal. Daran schließt jetzt noch mal eine weitere digitale Frage an, und zwar der Kollege Gers von Deutschlandfunk fragt, was Ihr Ministerium im Einzelnen plant, um, wie er es nennt, das Zuständigkeitswirrwarr oder mangelnde Zuständigkeit der BaFin für Unternehmen wie Wirecard so zu ändern, dass solche Unternehmen künftig eindeutig unter die deutsche Bankenaufsicht fallen.
Das kann ich mich nur noch mal wiederholen, dass wir gerade ja an diesem Aktionsplan arbeiten. Wir haben auch in unserem Sachstandsbericht schon einige Punkte aufgeführt, die aus unserer Sicht wichtig sind, also gerade im Bereich auch der Wirtschaftsprüfung, die ja hier immer wieder bestätigt hat, dass die Abschlüsse der Wirecard AG in Ordnung sind. Da ist aus unserer Sicht mehr Unabhängigkeit notwendig und auch eine effektivere Kontrolle. Wir brauchen ein effektives Bilanzkontrollverfahren. Das haben wir auch schon mehrfach angekündigt, dass wir daran arbeiten. Wir brauchen klare Kriterien zur Einstufung und Abgrenzung von Gesellschaften und Geschäften global agierender Konzerne im Finanzbereich auf EU-Ebene. Und wir brauchen eine Verbesserung der Organisationsstruktur. Und genau an diesen Stellen arbeiten wir. Da sind wir intern noch in der Abstimmung. Und sobald da weitere Details feststehen, werden wir die hier auch gerne erläutern.
Jetzt habe ich zu diesem Thema noch hier im Saal Herrn Jung, Herrn Rinke und Herrn Jessen.
Ich würde gerne wissen, weil Sie gerade von notwendigen Maßnahmen gesprochen haben, ob es bis heute irgendwelche konkreten Konsequenzen gab.
Ja, habe ich ja jetzt mehrfach erläutert, dass verschiedene Maßnahmen eingeleitet wurden, dass unter anderem die Durchsuchung, die Staatsanwaltschaft eingeleitet hat und dann daraufhin ja letztlich dann auch die Insolvenz des Unternehmens. Also das sind genau die Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass die Manipulationen jetzt auch entdeckt wurden.
Das war vorher nicht möglich, oder was?
Ich habe ja gesagt, wir sind diesen Vorgängen intensiv nachgegangen, an verschiedenen Stellen, durch verschiedene Aufsichtsstellen, die dafür zuständig waren. Und wir haben diese Maßnahmen ergriffen und haben auch dazu geführt, dass letztlich eben bei dem Unternehmen durchsucht wurde und die jetzigen Erkenntnisse vorliegen. Natürlich geht die Aufklärung dieser ganzen Vorgänge jetzt immer noch weiter. Das ist natürlich ein komplexer Vorgang. Wie gesagt, ich habe gesagt, dass schon seit 2008 immer mal wieder Punkte vorlagen. Ich habe auch gesagt, dass die BaFin ja 2019 schon ein Bußgeld auch gegen die Wirecard erlassen hat. Also es sind Maßnahmen getroffen worden, die eben dann jetzt zu den Ergebnissen geführt haben, die jetzt auch vorliegen.
Meine Frage zu den Wirtschaftsprüfern, weil Sie davon mehr Unabhängigkeit gesprochen haben. Sieht denn Ihr Ministerium ein grundsätzliches Problem mit dem System der Wirtschaftsprüfer, weil da prüfen die ja die Unternehmen, von denen sie auch bezahlt werden. Also da gibt es ja offensichtlich Interessenkonflikte.
Ich habe ja eben schon erläutert, also für uns ist wichtig, dass wir jetzt diesen Fall ganz klar aufarbeiten und uns genau angucken, wo Verbesserungen notwendig sind, um zu einem zu effektiver Verhinderung von Bilanzmanipulationen zu kommen. Daran arbeiten wir in der Bundesregierung und wir stimmen uns gerade zu den einzelnen Maßnahmen ab, wo da Handhabungen und Möglichkeiten sind, das System zu verbessern, das wir jetzt haben. Wenn wir da Einzelheiten haben, welche Schritte wir unternehmen wollen, dann werden wir die hier mitteilen, wie ich eben ja schon gesagt habe.
Ich hatte Herrn Wilb, mir war nicht bewusst, dass Sie auch zu diesem Thema fragten. Doch, Ihre Frage ist schon länger offen, deswegen jetzt Herr Wilb.
Dankeschön. Im Bundestag war Wirecard ja auch schon 2019 Thema, und zwar das Tochterunternehmen in Singapur. Und in Anfragen hat das Bundesfinanzministerium damals immer darauf hingewiesen, BaFin sei nicht zuständig, obschon es sich ja um eine 100%ige Tochter von Wirecard handelt. Bleiben Sie bei der Auffassung, dass die BaFin nicht zuständig war, auch für die Auffälligkeiten in Singapur?
Also wir haben ja, habe ich eben ja schon erläutert, einen umfassenden Bericht ja auch abgeliefert, gerade wo genau zu diesen verschiedenen Fragen jetzt Stellung genommen wird. Auch dazu Stellung genommen wird, wie die BaFin und andere Aufsichtsstellen, die zuständig waren, mit internationalen Behörden zusammengearbeitet haben, um die Manipulation bei der Wirecard aufzudecken. Und deswegen, wir sind jetzt gerade bei dieser Aufarbeitung dabei. Und in dem Sachstandsbericht ist auch nochmal aufgegliedert, welche Teile des Unternehmens sozusagen unter Aufsicht standen, entsprechend den europäischen Regelungen. Wir haben ja, standen ja dann auch mit der Bundesbank und auch mit der EZB in Kontakt. Die haben unsere oder die Einstufung der BaFin immer wieder bestätigt.
Sie sagen ja die ganze Zeit, es sei über das Thema immer wieder gesprochen worden, sei immer wieder Thema gewesen seit 2008. War denn der Minister überrascht vom Zusammenbruch von Wirecard?
Also, wie ich es ja schon erläutert habe, die Vorgänge laufen schon eine längere Zeit. Das sind aber nicht im Grunde das Ausmaß, das wurde natürlich jetzt zuletzt erst bekannt. Also es gab immer wieder Punkte, das wurden ja auch, habe ich ja eben schon erläutert, auch teilweise wurde ein Bußgeld verhängt, weil die Wirecard bestimmte Berichte nicht zeitgerecht vorgelegt hat. Also es sind immer wieder Maßnahmen ergriffen worden. Jetzt ist es eben wichtig, dass wir eine Aufklärung machen. Ich würde mir jetzt hier eine Bewertung, würde ich jetzt hier nicht vornehmen, wie wir das sozusagen einschätzen. Der Minister hat ja im Interview mit der FAS auch zu dem Thema Stellung genommen und hat auch gesagt, welche Konsequenzen jetzt ergriffen werden müssen.
Ja, gut, zur Nachfrage noch, würde denn der Minister... Ja,
letzte Nachfrage. Ich habe eine ganze Liste an anderen Themen noch auf...
Ja. Würde der Minister heute alles nochmal also machen? Er ist ja nach Ihrer Darstellung immer informiert gewesen, immer wieder mit dem Thema befasst gewesen. Würde er jetzt im Nachhinein sagen, ich mache alles genauso nochmal, wie ich es gemacht habe?
Deswegen läuft ja die, sozusagen die Aufklärung jetzt auch. Wir gucken uns das intensiv an, wo möglicherweise Verbesserungen, gerade bei den Maßnahmen der Aufsichtsstellen, die gelaufen sind, notwendig sind, um zu optimieren. Das ist ein komplexer Vorgang. Wir haben schon gesagt, die zweistufige Prüfung DPR, BaFin sehen wir als nicht optimal an. Verschiedene Punkte sind da aufzugreifen. Daran arbeiten wir gerade in einem Aktionsplan und den werden wir zeitnah vorlegen.
Herr Jessen dazu.
Sehen Sie eigentlich strukturell oder auch im Einzelfall Probleme zu großer Nähe zwischen Finanzaufsicht und Finanzindustrie? Im Bundestag wurde in Diskussionen erwähnt, dass die Vizepräsidentin der BaFin, Frau Rögele, in einer früheren Funktion Justiziarin einer Bank gewesen war und in dieser Funktion der Bank empfehlen hatte, gegen deutsche Steuerbehörden zu klagen, weil die erschwindelte Cum-Ex-Prämien nicht auszahlen wollte. Also da fällt einem irgendwie Bock und Gärtner ein. Jetzt ist sie für die Bearbeitung solcher Anzeigen zuständig. Gibt es da kein Problem?
Es ist natürlich wichtig, dass die Akteure in dem Bereich unabhängig sind und dafür muss sichergestellt werden. Gleichzeitig muss natürlich auch Kompetenz da sein und auch ein Wissensaustausch stattfinden. Das muss man sich dann in jedem Einzelfall anschauen.
Heißt Einzelfallprüfung in dem Fall auch, dass Sie gucken in besonderer Weise oder mit besonders scharfem Blick, wie Verhalten oder Nichtverhalten, speziell dann der Vizepräsidenten, vor diesem beruflichen Hintergrund zu bewerten ist und stattgefunden hat.
Ich habe ja eben schon betont, also wichtig ist, dass eine Unabhängigkeit da ist, dass die Sachen kompetent bewertet werden von den zuständigen Aufsichtsstellen und das stellen wir sicher.
Herr Rinke dazu.
Ja, angesichts der Dringlichkeit, die Sie ja eigentlich selber betont haben, weil es wieder Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland geben soll, hätte ich ganz gerne nochmal nach dem Zeitpunkt gefragt, wann denn diese BaFin-Reform jetzt eigentlich kommen soll. Also wann liegt das genaue Konzept vor? Wird das Ende der Sommerpause noch im Sommer sein? Vielleicht können Sie uns dazu was sagen und auch zu den nächsten Schritten der Aufklärung.
Genau, die Aufklärung läuft ja schon. Wir haben mehrere Berichte an den Bundestag gesandt. Wir haben auch hier immer wieder Stellung genommen zu dem Thema. Wir haben gestern auch noch mal den Bundestag mündlich informiert. Fortlaufend spielt das Thema natürlich eine Rolle. Das werden wir weiter tun und das wird zügig, aber auch sorgfältig passieren. Unser Konzept und unsere Vorschläge aus dem BMF zu den erforderlichen Schritten im Bereich Bilanzprüfung, im Bereich Strukturierung der Aufsicht und zur Einstufung von Finanzunternehmen auch auf EU-Ebene liegen vor. Also die haben wir sozusagen den anderen Ministerien vorgelegt und tauschen uns jetzt dazu aus und hoffen, dass wir da zu schnellen Ergebnissen kommen.
Damit ist ein Teil der Frage des Kollegen, der Nachfrage des Kollegen Gerz von Deutschlandfunk schon beantwortet. Er fragt aber noch mal nach einem konkreten Zeitplan oder gibt es Zeitvorstellungen, wann das voranschreiten soll, was Sie eben erwähnt haben?
So schnell wie möglich. Wie gesagt, wir haben die Vorschläge erarbeitet und jetzt sind wir in der Bundesregierung dabei, das abzustimmen, um zu möglichst schnellen Fortschritten in dem Bereich zu kommen.
Und der Kollege Delfs von Blomberg fragt nochmal nach, wann genau war Herrn Scholz klar, dass es bei der Wirecard nicht mit rechten Dingen zugeht? Also er fragt nach dem Zeitpunkt.
Also ich habe ja eben schon die Chronologie erläutert. Wir haben den Sachstandsbericht abgegeben, in dem alle Punkte nochmal erwähnt werden. Man muss immer unterscheiden sozusagen zwischen dem, was jetzt bekannt ist und dem, was immer wieder an Vorwürfen auch genannt wurde. Diesen Vorwürfen ist nachgegangen worden über einen längeren Zeitraum, auch schon vor der Amtszeit des jetzigen Amtsinhabers. Und diese Informationen wurden natürlich dann immer auch weitergegeben. Und gleichzeitig das Ausmaß war eben nicht bekannt. Wie gesagt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben oder die zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat immer wieder bestätigt, dass die Abschlussberichte des Unternehmens korrekt sind. Da hatte sich erst vor kurzem Jahr eine Neuerung ergeben und das war natürlich in unserem Haus auch erst dann bekannt.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Rinke?
Ja, noch eine Frage an Frau Fietz, weil wir oft es Vorwürfe gegen Minister gibt, nach dem Vertrauen der Kanzlerin fragen. Deswegen hätte ich auch hier gerne gefragt, genießt der Finanzminister bei der Aufklärung von Wirecard das volle Vertrauen der Kanzlerin oder hat sie da Zweifel?
Welche Informationen das Bundesfinanzministerium zu dem Thema zu welchem Zeitpunkt hatte, darüber wird das Ministerium die Öffentlichkeit informieren und das findet die Bundeskanzlerin gut und richtig.
Das heißt, er hat das Vertrauen.
Die Bundeskanzlerin findet gut und richtig, dass das Ministerium die Öffentlichkeit darüber informiert.
Gibt es weitere Fragen an das Finanzministerium? Herr Jessen.
Nee, sorry, das wäre eine Nachfrage an Frau Fietz gewesen.
Bitte, dann.
Sie vermeiden eine Antwort auf die klare Frage, ob der Finanzminister das volle Vertrauen der Bundeskanzlerin genießt. Das kann man auch so auslegen, dass Sie sagen, nö. Weil wenn er es genießen würde, könnten Sie doch einfach sagen, ja, er genießt das volle Vertrauen.
Ich schließe mich Ihrer Interpretation meiner Aussage nicht an und bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
Sie mögen also nicht sagen, dass der Bundesfinanzminister das volle Vertrauen der Kanzlerin genießt.
Die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen Ministern des Kabinetts vertrauensvoll zusammen.
Dann würde ich jetzt zum nächsten Ressort und zum nächsten Themenkomplex kommen. Der Kollege hier vorn hatte sich gemeldet.
Ja, danke. Ivo Tuchel, NHK. Eine Frage an Frau Fietz erstmal. Die Bundeskanzlerin hat gestern mit dem japanischen Premierminister Abe eine Videokonferenz gehabt, über die auch das BPA danach schriftlich informiert hat. Von japanischer Seite verlautbarte dazu, dass es da in dem Telefonat oder in dem Videogespräch auch darum ging, um Visa-Regelungen und Einreiseregelungen für ausländische Staatsbürger in Japan. Es gibt ja hier immer noch die Situation, dass auch schon seit langem in Japan ansässige, jetzt spreche ich von deutschen Staatsbürgern, nicht nach Japan einreisen dürfen. Sie haben das nicht erwähnt, aber von japanischer Seite aus wurde eben dieses Thema angesprochen. Es hieß, dass es halt, dass die Bundeskanzlerin Forderungen gestellt hätte, dass die Einreiseregelungen überarbeitet werden, sodass eben Leute mit langfristigen Visa wieder einreisen dürfen. Können Sie dazu was sagen? Hat die Bundeskanzlerin solche Forderungen gestellt oder das Thema angesprochen? Und wie wurde das beschieden?
Wie Sie wissen, berichten wir über das, was wir dann hinterher offiziell mitteilen, nicht aus den vertraulichen Gesprächen der Bundeskanzlerin mit anderen Staats- und Regierungschefs. Deshalb kann ich Ihnen dazu keine konkrete Angabe machen.
Kann ich noch eine Nachfrage zu dem Thema an Herrn Burger stellen? Herr Burger, dieses Thema, dass zum Beispiel auch Angehörige eben von deutschen Firmen, die langfristige Aufenthaltsgenehmigungen in Japan haben, ist das bei Ihnen ein Thema? Sind Ihnen Fälle bekannt? Gibt es Versuche von Betroffenen über das Auswärtige Amt an der Situation was zu ändern?
Ja, das Thema ist uns bekannt und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Nicht nur speziell mit Bezug auf Japan, sondern grundsätzlich gibt es ja derzeit in vielen Ländern der Welt erhebliche Einreisebeschränkungen. Dasselbe gilt ja auch für die EU und den Schengen-Raum. Und wir bemühen uns in ganz vielen Ländern der Welt für besondere Berufsgruppen, die eine dringende Notwendigkeit haben, Reisen durchzuführen, die dabei zu unterstützen, dass da pragmatische Lösungen gefunden werden.
Herr Rinke dazu.
Ja, Frage auch genau in die Richtung auch ans Innenministerium. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wer da jetzt verhandelt mit Japan. Es gab ja, das hatten wir ja auch in der letzten Regierungs-PK schon gehabt, diese eigentlich Freigabe der Einreise für Menschen aus Japan oder Bewohner in Japan, China und Südkorea, wenn denn die Reziprozität gewährleistet ist. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie mit der japanischen Regierung verhandelt wird und ob es da Zusagen gibt, dass Japan auf seine eigenen Einreisebestimmungen verzichtet, die bisher für Deutsche gelten, damit auch hier die Einreise ermöglicht wird.
Das Bundesinnenministerium steht dazu mit japanischen Behörden nicht im Kontakt.
Aber Sie können uns nicht sagen.
Also die Grundsatzentscheidung habe ich ja hier an mehreren Stellen schon deutlich gemacht. Es gibt die Liste mit Staaten, aus denen unbeschränkt oder beschränkt eingereist werden kann. Und Japan gehört zu einer Gruppe von Staaten, bei denen die Herstellung der Reziprozität eine Voraussetzung ist. Das ist zum gegenwärtigen Stand noch nicht der Fall, aber das BMI ist hier nicht verhandlungsführend.
Dann bin ich bei Herrn Tofinier mit dem nächsten Themenkomplex.
Herr Burger, eine Frage zu Libyen. Der ägyptische Präsident al-Sisi hat gestern in einem Treffen mit ostlibyschen Stammesführern wieder gedroht, dass er sich militärisch einmischen will in Libyen, indem er einige der libyschen Stämme bewaffnet. Gibt es dazu eine Reaktion von Ihrem Hause?
Ja, die deutsche Position dazu kennen Sie. Die habe ich hier auch vergangene Woche vorgetragen im Zusammenhang mit der Befassung des UN-Sicherheitsrats mit diesem Thema. Unsere Forderung an alle, die in Libyen Einfluss ausüben, ist ganz klar, dass die militärische Unterstützung der Konfliktparteien sofort beendet werden muss und alle ihren Einfluss auf die Konfliktparteien nutzen sollen, damit diese von einer militärischen Logik auf eine politische Logik umschalten, eine weitere Konfrontation verhindert wird und der Weg zu einer erfolgreichen Fortsetzung der 5+5-Gespräche freigemacht wird. Und insofern gilt für alle Seiten, dass der UN-Sicherheitsrat mit seinem Waffenembargo es verboten hat, Waffen nach Libyen zu liefern. Das gilt für alle Seiten.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? An das Auswärtige Amt, Herr Küster.
Genau, geht um ein anderes Thema, Hongkonger Sicherheitsgesetz. Da hatte der Minister Anfang der Woche gesagt, es kann nicht so sein, dass alles so bleibt, wie es ist. Frage wäre, welche konkreten Maßnahmen Deutschland vielleicht im Verbund mit Frankreich denn jetzt umsetzen möchte.
Ja, der Außenminister hat ja am Montag diese Äußerung getätigt nach dem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Und bei diesem Treffen, darüber haben wir auch schon berichtet, gab es einen gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlag für eine Reihe von konkreten Maßnahmen. Darunter sind insbesondere drei Themen diskutiert worden. Zum einen die Schaffung erleichterter Einreisemöglichkeiten für Menschen aus Hongkong, die Erweiterung von Zugang zu Stipendien, insbesondere für Wissenschaftler, für Künstler, Journalisten, Aktivisten, denen möglicherweise eine Verfolgung droht. Und zum Dritten eine gemeinschaftlich zwischen den EU-Mitgliedstaaten abgestimmtes Vorgehen, was einen restriktiven Umgang mit der Lieferung sensibler Güter nach Hongkong angeht. Das ist bei den EU-Außenministern auf breite Zustimmung gestoßen. Und es wird jetzt in Brüssel und auch zwischen den Mitgliedstaaten daran gearbeitet, wie das operationalisiert werden kann. Wie gesagt, wir wünschen uns da ein koordiniertes Vorgehen innerhalb der EU. Das hat inzwischen auch in den zuständigen Ratsarbeitsgruppen in Brüssel die Arbeit daran begonnen. Und das werden wir auch weiter fortsetzen.
Nur kurze Nachfrage, haben Sie da irgendwie einen Zeitplan?
Also das ist für diese Maßnahmen, wie gesagt, es geht hier ja zum einen darum, dass man sich in der EU koordiniert. Und parallel dazu gibt es aber Maßnahmen, die national unmittelbar umgesetzt werden können. Wenn wir jetzt den Bereich der Lieferung sensibler Güter zum Beispiel anschauen, da handelt es sich ja um Einzelfallentscheidungen. Und da kann natürlich sofort jedes Land bei der Art und Weise, wie es mit Einzelfallanträgen umgeht, entsprechend schärfere Maßstäbe anlegen. Dasselbe gilt oder Ähnliches gilt beispielsweise für die Frage der Stipendienprogramme, wobei es da unterschiedliche Programme in verschiedenen Ländern und auch auf EU-Ebene gibt. Wir haben von Seiten der Bundesregierung drei verschiedene Stipendienprogramme, um Menschen aus der ganzen Welt, die vorübergehend Schutz brauchen, in Deutschland Arbeitsmöglichkeiten zu geben. Für Wissenschaftler ist das die Philipp-Schwarz-Initiative, für Künstlerinnen und Künstler ist es die Martin-Roth-Initiative und für Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger die neu gegründete Elisabeth-Selbert-Initiative. Und natürlich gibt es innerhalb dieser Stipendienlinien eben auch die Möglichkeit, flexibel darauf zu reagieren, wie sich die Lage dort entwickelt.
Ich bleibe noch beim Auswärtigen Amt, weil Ihre Frage nicht dazu. Da kommen wir noch dazu. Herr Wilb, dazu, oder?
Neues Thema.
Herr Jung, dazu erst.
Mich würde zum einen interessieren, ob die Bundesregierung, die chinesische Regierung, gewarnt hat, dieses Sicherheitsgesetz umzusetzen oder ob sie nur bei Sorgen ausdrücken und Bedauern bleiben. Und zum anderen, wie bewerten Sie, dass der taiwanische Sondergesandte in Hongkong sich gezwungen sah, das Land bzw. Hongkong zu verlassen auf Druck der chinesischen Behörden? Es wird berichtet, dass das sogenannte Arbeitsvisum, was er hätte unterschreiben müssen, an Bedingungen geknüpft war, zum Beispiel an die Ein-China-Politik.
Zu dem letzten Vorgang muss ich Ihnen eine Einschätzung nachliefern, sofern wir einen haben. Zu Ihrer ersten Frage kann ich Sie verweisen auf eine ganze Reihe von Äußerungen, die wir auch im Kreis der EU bereits vor der Verkündung, vor dem Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes zu just diesem Themenkomplex gemacht haben. Insofern, glaube ich, war der chinesischen Seite unsere kritische Einschätzung zu diesem Thema schon rechtzeitig vorher deutlich kommuniziert worden.
Die europäische Kommunikation kenne ich. Ich möchte von der deutschen Regierung, vom Auswärtigen Amt wissen, ob Sie die Chinesen warnen.
Also der Außenminister hat immer wieder gesagt, es ist ganz entscheidend, dass wir als Europäer gegenüber China mit einer Stimme sprechen. Und insofern, wenn die EU-Außenminister sich untereinander auf eine gemeinsame Erklärung zu einem Thema verständigen, dann ist das selbstverständlich auch eine Erklärung, die im Namen der Bundesregierung abgegeben wird.
Herr Jessen dazu.
Ans Auswärtige Amt, aber nicht Thema China, sondern Iran.
Gibt es noch weitere Fragen zum Thema China? Nein, dann machen wir da weiter.
Danke. Herr Burger, wie beurteilt das Auswärtige Amt, die Bundesregierung, die Situation im Iran? Dort gehen offenbar Sicherheitskräfte verschärft vor gegen Proteste, die entstanden sind, zum einen infolge katastrophaler Wirtschaftslage, infolge der Corona-Krise, zum zweiten aber auch gegen drei verhängte Todesurteile. Da bildet sich physisch und im Internet eine Protestbewegung. Wie beurteilen Sie die Lage? Wie agiert die Bundesregierung?
Ja, zu den Todesurteilen haben wir uns in den vergangenen Tagen auch in den sozialen Medien geäußert und haben auch darauf hingewiesen, dass wir gegenüber der iranischen Führung unsere Position dazu noch einmal sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass wir die Todesstrafe unter allen Umständen ablehnen und für die Nichtvollstreckung von Todesurteilen eintreten. Was die weitere Lage angeht, ist es so, dass wir gegenüber Iran die Menschenrechtslage in unseren Kontakten immer wieder thematisieren und wir natürlich, wie wir es überall auf der Welt tun, für den Respekt der Meinungs- und Versammlungsfreiheit der Menschen eintreten.
Nachfrage dazu?
Nachfrage. Von iranischen Oppositionellen wird in verschiedenen europäischen Städten, heute auch in Berlin, auf die Lage hingewiesen, auf das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Und es wird verlangt, dass EU und auch die Bundesregierung aktiv gegen die iranische Regierung intervenieren, vorgehen, über Ausdruck von Grundsatzpositionen hinaus. Wie nehmen Sie solche Proteste und Aufforderungen zur Kenntnis? Wie reagieren Sie konkret darauf?
Also wir belassen es, was das Thema Menschenrechte im Iran geht, seit vielen Jahren nicht nur bei guten Worten, sondern wir haben auch seit Jahren ein eigenes EU-Sanktionsregime, was schwere Menschenrechtsverletzungen in Iran, was sich dagegen richtet, wo Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran mit Wirtschaftssanktionen belegt werden. Das ist ein Sanktionsregime, was nicht ausdrücklich nicht im Rahmen des JCPOA aufgehoben wurde, sondern was weiter in Kraft ist. Und daran halten wir auch weiter fest. Und ja, insofern gilt das, was ich gerade gesagt habe. Wir nehmen das Thema Menschenrechte sehr, sehr ernst. Und gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran setzen wir uns auch tatkräftig ein.
Das war ins Wirtschaftsministerium, richtig? Ja. Herr Wilps, Sie waren noch beim Auswärtigen Amt? Okay, gut, dann gehen wir jetzt einmal zum Wirtschaftsministerium über.
Okay, danke schön. Heute tagen die EU-Arbeitsminister per Video und Thema ist das Niveau der Mindestlöhne in Europa. Die EU-Kommission hält den deutschen Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro für deutlich zu niedrig und hat 6 Mitgliedstaaten genannt, darunter Deutschland, die ihre Mindestlöhne erhöhen sollen. Teilt das Bundeswirtschaftsministerium diese Haltung, Mindestlohn hierzulande zu niedrig, und halten Sie das Thema in der aktuellen Arbeitsmarktsituation für opportun?
Also ich glaube, ich würde dazu an den Kollegen verweisen vom Bundesarbeitsministerium. Es sei denn, Sie wollen ganz speziell noch was von mir wissen. Von BMWI kann ich nur darauf verweisen, dass wir ja die Mindestlohnkommission haben, die den Mindestlohn jeweils festlegt und wir das nicht weiter kommentieren.
Ja, danke für die Frage zur konkreten Höhe des Mindestlohns. Da gab es ja schon eine Empfehlung der Mindestlohnkommission. Der Mindestlohn würde in 4 Schritten bis Juli 2022 auf 10,45 Euro erhöht werden. Das begrüßen wir natürlich. Gleichzeitig steht eine Evaluation des Mindestlohngesetzes an, wie es im Gesetz auch vermerkt ist. Der Minister hat angekündigt, dass er die Evaluation des Mindestlohngesetzes dafür nutzen möchte, eine weitere soziale Leitplanke einziehen zu wollen, um der Mindestlohnkommission in Zukunft mehr Spielräume zu geben, um in Zukunft zu einer schnelleren Erhöhung des Mindestlohns zu kommen.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Sollte die EU überhaupt eine politische Steuerungswirkung beim Lohnniveau entfalten oder sollte das Sache der Mitgliedstaaten bleiben?
Also das kann ich jetzt, glaube ich, hier nicht bewerten. Die Mindestlöhne in Deutschland bzw. die Lohnfindung ist grundsätzlich Sache der Sozialpartner.
Okay, danke schön.
Ich habe Ihre Fragen auf dem Schirm. Jetzt nur die Frage, gibt es an das Arbeitsministerium noch weitere Nachfragen, dass wir einen weiteren Wechsel verhindern? Herr Jung.
Es gibt ja die Ankündigung von Ihrem Ministerium, einen Entwurf vorzulegen in Sachen Fleischindustrie. Da war ja der ursprüngliche Plan vor dem Tönnies-Skandal ab 1. Januar 2021. Sie hatten gesagt, dass Sie das früher machen wollen. Wird das im Entwurf so sein?
Also, klar ist, dass spätestens ab 01.01.2021 Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie verboten werden. Der Minister hat angekündigt, bis Ende Juli einen entsprechenden Entwurf vorzulegen. Und er hat auch betont, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass dieses Gesetz früher in Kraft treten kann. Wir sind derzeit an der Erarbeitung des Gesetzentwurfs und dieser bleibt zu warten.
Das heißt, vorher wollen Sie nicht sagen, ab welchem Datum?
Wir arbeiten derzeit an dem Entwurf. Deshalb kann ich auch noch nicht sagen, was in dem finalen Entwurf drinstehen wird.
Dann kommen wir jetzt noch mal zurück zum Auswärtigen Amt. Dazu gab es noch zwei Fragen. Die erste hat Herr Rinkel.
Herr Burger, ich hätte ganz gerne nach dem Thema Armenien, Aserbaidschan gefragt. Ich weiß nicht, ob Sie uns da eine Einschätzung geben können. Da hat es ja sehr große und erhitzte Demonstrationen gegeben in Aserbaidschan, die einen offenen Krieg gegen Armenien fordern. Wie besorgt ist die Bundesregierung, dass in diesem Frozen-Konflikt jetzt wieder verstärkt Kämpfe ausbrechen? Und ist die Bundesregierung da vermittelnd aktiv?
Ja, wir sind sehr
Entschuldigung.
Ja, die Bundesregierung ist sehr besorgt über diese Vorkommnisse. Wir rufen beide Seiten auf, die Kampfhandlungen sofort einzustellen und auch auf weitere provozierende Rhetorik und Handlungen zu verzichten. Beide Seiten sollten nun den etablierten Gesprächsmechanismus unter der Ägide der Co-Vorsitzenden der sogenannten Minsk-Gruppe nutzen und zu einem konstruktiven und substanziellen Dialog zur Lösung des Konflikts um Bergkarabach zurückkehren. Dieser Konflikt kann nicht militärisch gelöst werden. Deutschland unterstützt als Mitglied dieser OSZE-Minsk-Gruppe voll umfänglich das Engagement der drei Co-Vorsitzenden der Gruppe. Das sind Igor Popov aus Russland, Stefan Visconti aus Frankreich und Andrew Schofer aus den USA.
Kurze Nachfrage, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Spannungen da jetzt steigen?
Ich habe über den genauen Hergang der Ereignisse keine vertiefte eigene Analyse hier vorzutragen.
Dann Herr Toffinier.
Herr Burgon, ich mache uns eine Frage zum Thema Iran, nochmal das Atomprogramm. Es gab jetzt in den letzten Tagen eine Reihe von Anschlägen auf Atomanlagen und militärischen Installationen, die laut US-Medien, wonach Israel dahinter steckt. Gibt es dazu eine Stellungnahme zu diesen Anschlägen?
Ich habe dazu keine eigenen Erkenntnisse für die Bundesregierung hier vorzutragen, zu der Urheberschaft.
Glauben Sie, dass diese Anschläge hilfreich sind bei der Lösung des Nuklearkonfliktes?
Unseren Ansatz zur Lösung des Nuklearkonfliktes kennen Sie. Das ist die Wiener Nuklearvereinbarung. Wir fordern Iran auf zur vollumfänglichen Einhaltung dieser Nuklearvereinbarung und seiner Verpflichtungen daraus zurückzukehren, insbesondere was das Anreicherungsprogramm angeht. Und das ist aus unserer Sicht der beste Weg, um eine weitere Konfrontation dort zu verhindern. Wenn ich darf, würde ich auch zu Iran noch einen Satz nachliefern zu der Frage von Herrn Jessen, den ich vorher vergessen habe zu erwähnen, weil sich auf die aktuelle Kampagne und die aktuellen Ereignisse in Bezug auf die Menschenrechtslage bezogen haben, wollte ich auch noch erwähnen, dass die Menschenrechtslage im Iran auch Thema war eines Gesprächs, was zwischen Staatssekretär Berger und dem iranischen Botschafter am 14. Juli hier in Berlin stattgefunden hat.
Direkt dazu. Nur zu Ihrer Information, ich habe mindestens noch Fragen an das Verteidigungsministerium, das Verkehrsministerium und das Umweltministerium, würde an dieser Stelle aber jetzt nicht an ein bestimmtes Ressort adressierte Fragen zur Cyberspionage und russische Hacker dazwischen schieben, die sich vielleicht auch an das Auswärtige Amt richten, vermutlich. Die Kollegin Timo Feber fragt im Zusammenhang mit der britischen Berichterstattung von einer vermutlichen Cyberspionage bei Impfstoffforschern, welcher Erkenntnisstand liegt der Bundesregierung dazu vor? Gibt es in Deutschland ähnliche Aktivitäten? Und auch die Kollegin Firsova fragt in diese Richtung, hat die Bundesregierung eigene Informationen dazu und gibt es auch in Deutschland Hinweise auf ähnliche Vorfälle?
Ich fange mal an und vielleicht kann der Kollege Alter ergänzen. Wir beobachten die Lage natürlich sehr aufmerksam. Wir sind auch in Kontakt und Austausch mit den britischen Behörden. Ich kann Ihnen zum heutigen Zeitpunkt keine eigenen Erkenntnisse zu dem hier mitteilen, was die britische Seite in seinem Advisory zu diesem Thema mitgeteilt hat. Klar ist, dass auch wir Hackerangriffe von russischen Stellen auch im Zusammenhang mit russischen Sicherheitsdiensten seit Jahren beobachten. Sie erinnern sich, wir haben im Mai auch mitgeteilt, dass wir aufgrund des Hackerangriffs gegen den Bundestag eine Listung von russischen Personen und Entitäten im neu geschaffenen EU-Cyber-Sanktionsregime anstreben. Das ist der Stand, den ich dazu heute habe. Wie gesagt, wir nehmen die Bedrohung durch Cyberangriffe sehr ernst und wir stimmen uns dazu mit unseren Partnern auch ab.
Wenn wir jetzt zum Innenministerium wechseln, dann würde ich die Kollegin Geuter bitten, ihre Frage zum Bundesverfassungsgericht auch online zu stellen. Aber wir sind noch bei den russischen Hackern.
Okay. Ja, die Medienberichterstattung dazu basiert ja auf einem gemeinsamen Bericht von Kanada, Großbritannien und den USA, der auch uns und unseren zuständigen Behörden bekannt ist. Dieser Bericht ist auch seit dem 16.07. öffentlich im Internet abrufbar. In Deutschland konnten bislang keine staatlichen Cyberangriffe auf Covid-19-relevante Forschungsstellen festgestellt werden. Gleichwohl hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz bereits im Mai 2019 über den Verband der forschenden Pharmaunternehmen eine Sensibilisierung in allgemeiner Form, das heißt ohne Nennung eines bestimmten Staates, an deutsche Unternehmen übermittelt, die im Bereich der Pandemiebekämpfung mit Covid-19 forschen. Sollten Unternehmen in diesem Zusammenhang Auffälligkeiten wahrnehmen, wurden sie gebeten, Kontakt mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder den Verfassungsschutzbehörden der Länder aufzunehmen. Darüber hinaus liegen uns keine Erkenntnisse vor.
Herr Jung dazu.
Herr Burger, weil Sie sich erneut auf den Hackangriff auf den Bundestag 2015 beziehen, da machen Sie ja die Russen verantwortlich. Aber hat die Bundesregierung bisher jemals Belege, Beweise für ihre Vorwürfe gegen die Russen vorgelegt?
Also es ist ja nicht Aufgabe der Regierung, Beweise vorzulegen, sondern sowas findet in einem justiziellen Verfahren statt. Wir haben am 28. Mai ja darauf hingewiesen, dass auf Antrag der Bundesanwaltschaft vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ein Haftbefehl ausgestellt wurde gegen den russischen Staatsangehörigen Dmitri Badin. In diesem Zusammenhang ist auch der Antrag der Bundesregierung auf die Listung nach dem EU-Cyber-Sanktionsregime zu werten. Wir haben auch damals mitgeteilt, dass belastbare Hinweise vorliegen, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt des Angriffs dem militärischen Geheimdienst GRU angehört hat. Aber die Frage der Beweisführung im juristischen Sinne, die Sie hier ansprechen, das ist natürlich eine, die in dem Strafverfahren, das die Bundesanwaltschaft angestrengt hat, zu führen sein wird.
Zum einen gilt die Unschuldsvermutung auch für einen Angeklagten und zum anderen geht es ja hier um politische Aussagen. Und da sollte man doch als Regierung, wenn man sich da sicher ist, vielleicht mal das untermauern können, was Sie behaupten.
Also wie gesagt, wenn Sie von Beweisen sprechen, dann ist es etwas, was in den Kontext von Strafverfahren gehört. Denn zu Beweisen gehört ja auch immer, dass man Beweise überprüfen und würdigen kann.
Es ist noch nicht bewiesen. Das Verfahren ist noch nicht durch.
Wie gesagt, wir haben gesagt, es liegen belastbare Hinweise vor. Und der Beschuldigte gilt als dringend verdächtig als Mitglied der Gruppe APT28 für den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag im Mai, April 2015 verantwortlich zu sein. Das ist der Erkenntnisstand, auf die sich auf den sich die Bundesregierung stützt, bei dem Antrag, bei dem Vorschlag, diese und weitere Personen zu listen nach dem EU-Cybersanktionsregime. Das ist der Erkenntnisstand, den wir haben und auf den wir uns bei unseren politischen Schritten, also der Sanktionslistung, stützen. Daneben gibt es den justizförmigen Weg, nämlich einen Strafantrag, die Ausstellung eines Haftbefehls auf Antrag der Bundesanwaltschaft. Und wenn man von Beweisen spricht, dann sind die, das ist das ja ein Begriff aus dem Strafverfahren, und Beweise werden in diesem Verfahren dann vorgelegt werden.
Dann würde ich an dieser Stelle die Fragen zum Bundesverfassungsgericht und den Bestandsdaten aufrufen, die sich, ich vermute, an das Bundesinnenministerium, aber auch an das Justizministerium richten. Die Kollegin Geuter vom Deutschlandfunk fragt, das Bundesverfassungsgericht hat viele Hürden aufgestellt, die so nicht in dem Gesetz standen. Sie erwähnt unter anderem konkrete Gefahren, die Schwere von Taten. Wie wurde das bisher gehandhabt und wie weit muss sich die Praxis ändern? Und an das Justizministerium konkret, das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität ist ja dem jetzt bestandenen 113 TKG nachgebildet, was das nun auch verfassungsgemäß ändert. Wird das nun auch verfassungsgemäß geändert?
Ja, ich beginne mal. Das Bundesverfassungsgericht hat heute verschiedene Regelungen aus dem Telekommunikationsgesetz und aus anderen Fachgesetzen in der geltenden Fassung für verfassungswidrig erklärt. Das sind Regelungen, die sich auf die manuelle Bestandsdatenauskunft beziehen. Diese Entscheidung wird jetzt fachlich ausgewertet und wir werden prüfen, welche Anpassungen an den Regelungen vorzunehmen sind, damit diese verfassungskonform ausgestaltet werden können. Zu der Frage, wie es bisher gehandhabt wurde: Die bisherige Handhabung erfolgte auf der Basis der geltenden Rechtsgrundlagen und diese werden anzupassen sein. Das heißt, die künftige Praxis wird sich danach richten, wie die Rechtsgrundlagen dann ausgestaltet sind.
Dann machen wir beim Justizministerium weiter.
Ich kann ergänzend noch mal sagen, erstmal ganz allgemein, dass das Bundesverfassungsgericht heute die Anforderungen an die Bestandsdatenauskunft weiter konkretisiert hat und die Rechte der Betroffenen gestärkt hat. Die Entscheidung müssen wir eben jetzt auch erstmal sorgfältig auswerten und die beanstandeten Regelungen innerhalb der vorgegebenen Frist müssen die dann korrigiert werden. Dabei sind eine Reihe von Regelungen aus den Bereichen der Sicherheitsbehörden betroffen, die eben in der Zuständigkeit verschiedener Ressorts liegen. Die Regelungen, die es im Bereich des Strafverfahrensrechts für das Justizministerium zuständig ist, sind nicht für verfassungswidrig erklärt worden. Die Regelungen in der Bestandsdatenauskunft im Bereich des Strafverfahrens wurden damit im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2012 in § 100j der StPO umgesetzt. Grundsätzlich verdeutlicht die Entscheidung, dass eine effektive Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Sicherheitsbehörden nur gelingen kann, wenn die Reichweite der Grundrechte und die daraus folgenden Grenzen für staatliche Befugnisse auch beachtet werden. Dann konkret zu der Frage von Frau Geuter, was es jetzt bedeutet für den Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus, möchte ich darauf noch mal hinweisen, dass wir die Entscheidung jetzt erstmal sorgfältig auswerten müssen und mögliche Folgen, die sich daraus ergeben, mit den jeweils zuständigen Ressorts abstimmen werden.
Ich sehe jetzt noch zwei Wortmeldungen dazu und würde Sie um kurze Fragen bitten, weil die Fragen, die bereits erwähnten, an das Verteidigungs-, Verkehrs- und Umweltministerium schon ziemlich lang warten. Frau Münch als erstes.
Herr Alter, wie häufig wurden denn solche Daten bei den Terrorermittlungen beispielsweise bisher verwendet?
Dazu liegen mir keine statistischen Angaben vor.
Aber können Sie eine Einschätzung abgeben, wie wichtig die für die Ermittlungen sind?
Das kommt auf das jeweilige Ermittlungsverfahren an. Es gibt viele Ermittlungsverfahren, bei denen Telekommunikationsdaten, Bestandsdaten von Bedeutung sind. Aber das kommt je nach Lage der Dinge. Was ist der Ermittlungsgegenstand? Welcher Sachverhalt liegt vor? Und statistische Angaben dazu wären mir nicht bekannt.
Herr Jung.
Ist jetzt Deutschlands Sicherheit gefährdet, Herr Alter? Weil BKA, Verfassungsschutz, können jetzt nicht einfach mal anlasslos sich Auskünfte einholen?
Also zunächst einmal ist ja die Entscheidung, nach meinem Kenntnisstand geht aus der Entscheidung ja auch hervor, dass diese Regelungen nicht gänzlich in Frage gestellt werden, sondern das Gericht hat entschieden, dass sie anzupassen sind. Und es gibt jetzt für diese Anpassung eine gesetzte Frist. Und nach meiner Kenntnis bleiben die Befugnisse bis zum Ablauf dieser Frist auch in Kraft. Insofern sehe ich nicht, dass die Sicherheit Deutschlands im Moment dadurch gefährdet ist.
Aber könnte die Anpassung die Sicherheit Deutschlands gefährden aus Ihrer Sicht?
Das ist eine spekulative Fragestellung. Wir müssen die Befugnisse, die Kollegin aus dem Justizministerium hat es ja gerade gesagt, so anpassen, dass sie verfassungskonform ausgestaltet sind. Das liegt in unserem Interesse. Und welche Anpassungen da vorzunehmen sind, das wird jetzt fachlich geprüft. Und erst dann kann man eine Frage wie die Ihre beantworten.
Dann komme ich jetzt zum Verteidigungsministerium mit einer Frage des Kollegen Küstner.
Genau, geht um die 60.000 Schuss Munition, die aus Bundeswehrbeständen vermisst werden, wie die Welt heute berichtet. Frage wäre, können Sie genauer sagen, um was für eine Art von Munition es sich handelt und wie Ihr Ministerium jetzt damit umgeht?
Ja, zum Verbleib der Munition und des Sprengstoffes wird derzeit sehr intensiv ermittelt. Wir haben das ja auch im Zusammenhang mit den Vorfällen rund um das KSK gesehen. Gleichzeitig werden alle unsere Verfahren auf den Prüfstand gestellt. Wir müssen jetzt klären, was die Gründe sind. Ob das jetzt Schlamperei ist, sind Bestände in den Einsatzgebieten verblieben oder steckt da auch kriminelle Energie hinter und das hat jemand etwas abgezweigt. Nichts davon kann im Moment ausgeschlossen werden. Und wenn es um Straftaten geht, wird selbstredend die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. So ist es bei der Zusammenarbeit zwischen dem MAD und den Ermittlungsbehörden in Sachsen im Fall des KSK-Mannes gewesen, in dessen Garten Munition und Sprengstoff gefunden worden ist. Und so wird es auch dann weiter gehandhabt.
Nochmal die Frage, was für eine Art von Munition? Haben Sie das schon aufklären können?
Ich kann dazu keinen Detail Stellung nehmen, weil die entsprechenden Vorgänge eingestuft sind.
Noch eine Nachfrage. Sie hatten das KSK erwähnt. Das ist ja ein separater Fall mit den 48.000 Schuss, die dort fehlen. Gibt es da schon neuere Erkenntnisse?
Wir sind da im Moment in intensiven Ermittlungen und sobald es dazu Erkenntnisse gibt, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können, werden wir das tun.
Herr Rinke dazu?
Nicht dazu, sondern aber auch als Verteidigung.
Ja.
Und zwar geht es mir um das NATO-Ziel von 2%. Da gibt es eine Aussage des Verteidigungsministeriums, dass das nicht mehr der ausreichende Indikator sein könne, Corona-bedingt jetzt die Beiträge der einzelnen Länder an den BIP-Zahlen zu messen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob das Verteidigungsministerium eigene Vorstellungen hat, wie man jetzt eigentlich verbindliche NATO-Beiträge von NATO-Mitgliedern berechnen möchte.
Ja, dazu hat sich die Verteidigungsministerin wiederholt geäußert. Sie hat vor allem betont, dass es uns in der NATO um Fähigkeiten geht. Deutschland stellt rund 10% der Fähigkeiten der NATO zur Verfügung und das ist ein ganz zentraler Wert, der eben auch unabhängig von konjunkturellen Schwankungen ist. Das 2%-Ziel besteht allerdings weiter. Mit Blick auf die Fähigkeiten haben wir eine konkrete Fähigkeitsplanung, die wird mit den NATO-Partnern abgestimmt, die hat sich bewährt und die werden wir auch entsprechend fortführen.
Um das zu verstehen, wenn Sie sagen, das 2%-Ziel besteht weiter, das gilt dann wieder, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Also Sie können ja nicht einerseits sagen, das Instrument funktioniert quasi nicht mehr zur Berechnung dessen, was einzelne NATO-Staaten leisten und dann trotzdem daran festhalten.
Wie gesagt, das 10%-Ziel ist für uns sehr, sehr zentral mit Blick auf die Fähigkeiten, die wir zur Verfügung stellen. Auf das Ziel, sich auf die 2% zuzubewegen, haben wir uns dennoch verständigt. Es ist bloß in diesem Zusammenhang nicht hinreichend. Wir müssen im NATO-Rahmen eben nicht nur die budgetären Anteile im Blick behalten, sondern eben insbesondere die Fähigkeiten, die zur Verfügung gestellt werden. Zusammen ergibt sich ein Bild, was dann eben auch international mit Partnern abgestimmt wird.
Herr Wilb, Ihre Frage dazu auch? Herr
Wilb? Nein.
Dann Herr Jung.
Hat Ihr Ministerium gewusst, dass ein Bruttoinlandsprodukt auch sinken kann?
Selbstverständlich. Wir sind uns der Schwankungen bewusst, das ist vollkommen klar. Wir haben bezogen auf das 2-Prozent-Ziel sehr, sehr viel gesagt. Und ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, gibt auch Antwort darauf. Und insbesondere die Betonung der Fähigkeiten, die eben von konjunkturellen Schwankungen unabhängig sind, sind für uns von zentraler Bedeutung.
Können Sie denn die Gesamtausgaben der NATO-Staaten zur Bereitstellung dieser Fähigkeiten schon beziffern? Und wie viel sind denn 10% davon? Worum geht es da?
Ja, es geht generell um eine Zusammensetzung von Fähigkeiten und Gesamtausgaben von NATO. Da würde ich Sie dann bitten, sich an die NATO zu wenden.
Herr Jessen dazu.
Lassen sich die 10% auch mit weniger als 1,6% realisieren?
Das ist wiederum von der Konjunktur abhängig und das sind eben insgesamt Dinge, die ich hier nicht im Einzelnen durchrechnen kann.
Macht aber sozusagen Ihr neuer Fokus nicht nur dann Sinn, wenn Sie sagen, im Zweifelsfall können wir die 10% Fähigkeiten auch mit weniger als 1,6% Haushaltsanteil realisieren?
Es bleibt bei dem, was wir gesagt haben. Wir stehen weiterhin dazu, dass das Ziel von 2% vereinbart wurde und wir haben uns dazu auch verpflichtet, uns darauf zuzubewegen. Es ist auch angemessen mit Blick auf die budgetären Anteile. Gleichwohl wissen wir auch, dass es konjunkturelle Schwankungen gibt. Und wir wissen, wie wesentlich es ist, dass wir planerisch mit der NATO auch tatsächlich den Herausforderungen begegnen können. Und darauf beziehen sich eben die 10%, was den deutschen Anteil angeht. Im Fokus und konjunkturunabhängig damit stehen für Deutschland die Fähigkeitsbeiträge. Aber das 2%-Ziel, auf das wir uns zubewegen wollen, besteht weiterhin.
Ich würde jetzt als nächstes zum BMVI wechseln mit einer Frage nochmal des Kollegen Küstner. Vielleicht lassen wir erst wechseln, dann.
Ja, geht um mangelndes Tragen von Mund-Nasen-Schutz bei der Deutschen Bahn. Da sagt die Bahn selbst, sie fühlt sich eigentlich nicht zuständig, sagt, die Behörden seien in der Pflicht. Mich würde interessieren, wie das Verkehrsministerium das bewertet.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Bundesländer haben sich auf die Einführung einer Maskenpflicht auch im Fernverkehr geeinigt. Dies gilt dann selbstverständlich für den Fernverkehr der Deutschen Bahn und haben dies in ihren jeweiligen Verordnungen eben auch angeordnet. Die Deutsche Bahn informiert über die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sehr ausführlich in den Zügen und auch auf allen ihren Kanälen. Und die Mehrheit der Fahrgäste hält sich tatsächlich auch daran. Für die Durchsetzung der oben genannten Rechtsverordnung, also die Länder erlassen haben, sind dann wiederum die jeweiligen Behörden in den Ländern zuständig. Das heißt, die jeweiligen Bahnbegleiter bzw. Begleiterinnen werden die Leute darauf aufmerksam machen. Und wenn es im Rahmen dessen eben zu Konfliktsituationen kommt, dann wird wie üblich in diesen Fällen eben die Bundespolizei hinzugezogen.
Dann Nachfrage vielleicht ans BMI auch. Also wären Sie dann für die Durchsetzung letztlich zuständig oder liegt das dann auf Länderebene?
Die Anordnungen zum Gesundheitsschutz sind ja Anordnungen der jeweiligen Ländergesundheitsbehörden. Insofern ist auch der Vollzug von den Ländern zu überwachen oder zu kontrollieren. Da haben wir im Bundespolizeigesetz keinerlei Zuständigkeit.
Herr Rinke, unmittelbar zu diesem Thema auch.
Ja, würde ich jetzt auch nachfragen, weil Sie sagten auch eben gerade Bundespolizei, wenn ich es richtig gehört habe. BMI sagt jetzt nicht Bundespolizei.
Vielleicht kann ich das ergänzen. Ich habe meinen Kollegen so verstanden, wenn es dann in der Auseinandersetzung mit einem Reisenden und einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn zu Konflikten kommt, die dann sozusagen eine Gefahr darstellen im Bahnverkehr, dann ist die Bundespolizei für diesen Sachverhalt zuständig, aber eben nicht für die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften der Länder.
Aber ich habe es da noch nicht ganz verstanden. Also der Bahngleiter muss dann selber urteilen, ob er jetzt einen Landespolizisten oder einen Bundespolizisten anruft, je nachdem, wie schwer der Konflikt mit dem Passagier ist.
Nein, ich würde da immer dazwischen haken. Also es sieht so aus, dass im deutschen Fernverkehr die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Deckung besteht. Daraufhin sollte dies nicht so sein, werden die Bahnbegleiterinnen und Begleiter den jeweiligen Fahrgast aufmerksam machen. Und erst wenn es in diesem Zuge zu der von Herrn Halter auch angesprochenen Konfliktsituation kommt, dann wird in diesem Fall oder besteht eben die Möglichkeit, die Bundespolizei hinzuzuziehen. Ansonsten gilt für die Einhaltung der Länder, wie für alle anderen Maßnahmen im Gesundheitsschutz auch, sind eben die entsprechenden Länderbehörden zuständig.
Also tut mir leid, vielleicht liegt es an mir, aber ich verstehe es nicht so ganz. Also sollen jetzt die Länderbehörden informiert werden? Es geht doch um der konkrete Fall ist und darauf bezieht sich auch die Bahn. Das war ja auch der Hintergrund der Frage. Die Bahn sagt, sie kann es nicht durchsetzen. Ich mache jemanden darauf aufmerksam, der keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, fordere ihn auf, im Notfall den Zug zu verlassen oder möglicherweise ein Bußgeld zu bezahlen, kann das nicht durchsetzen. Wen ruft dieser Zugbegleiter an?
In dem Fall kommt es darauf an, wenn sich die Sache, wie gesagt, zu einer Konfliktsituation entwickelt, dann werden die entsprechend eben die Bundespolizei hinzuholen.
Also das Beispiel, was Sie gerade geschildert haben, da geht es ja bei dem Verweis aus dem Zug letztlich um die Durchsetzung von Hausrecht. Die Deutsche Bahn schließt einen Reisenden von der Mitreise aus und kann das ohne polizeiliche Vollzugshilfe nicht durchsetzen. Für diese Sachverhalte ist die Bundespolizei der richtige Ansprechpartner. Die Bundespolizei setzt aber nicht das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch. Das ist eine Vorschrift, die auf Landesgesetzen basiert. Das setzt sie nicht durch. Wenn es da zu Rechtsverstößen in diesem Zusammenhang kommen sollte, kann dies zur Anzeige gebracht werden, aber dann wird diese Anzeige auch unverzüglich an die zuständige Landesbehörde abgegeben. Das ist aber etwas, was im Zusammenspiel zwischen Bundes- und Landesbehörden üblich ist. Das ist kein besonderer Fall.
Unmittelbare Nachfragen dazu? Herr Ju? Oder? Ja? Ich habe die Wortmeldung nicht gesehen.
Alexandra Lien, wer setzt diese Pflicht durch im Zug?
Ich glaube, dazu haben wir uns gerade sehr ausführlich geäußert.
Nee.
Doch.
Sollte die Landespolizei denn dazugeholt werden, wenn es jetzt nicht um Hausrecht und...
Herr Alter hat den Fall gerade sehr ausführlich dargestellt.
Herr Jung, das würde ich in diesem Fall tatsächlich auch sagen, dass diese Frage beantwortet ist. Herr Wilb an das BMI. Aber Sie hatten jetzt ausreichend die Möglichkeit, eine Nachfrage noch mal zu stellen. Ich würde jetzt mit einer anderen Frage an das BMI weitermachen, Herr Wilb.
Ja, neues Thema, wie gesagt, Frage an Herrn Alter. Die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup hat ja Medienberichten zufolge vor, eine Studie zu erstellen zum Thema rechtsextreme Haltungen und Handlungen bei der Polizei. Ein entsprechender Finanzierungsantrag liegt Ihrem Hause offenbar vor. Dazu zwei Fragen. Seit wann liegt er Ihnen vor? Und wie gedenken Sie, darauf zu antworten?
Also die Deutsche Hochschule der Polizei ist eine universitäre Hochschule für Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland, getragen von den Innenministerien und Innensenatsverwaltungen der Länder und des Bundes. Das BMI verfügt über Mittel für die Durchführung von Studien und Projekten. Es ist zutreffend, dass die Deutsche Hochschule für Polizei in diesem Rahmen einen Zuwendungsantrag gestellt hat. Dieser wird derzeit von den zuständigen Fachreferaten im BMI geprüft. Das ist ein laufendes Verfahren. Zu diesem laufenden Verfahren äußere ich mich an dieser Stelle nicht.
Die erste Frage war, seit wann liegt der Antrag vor?
Das reiche ich Ihnen gern nach. Das kann ich im Moment nicht beantworten.
Weitere Fragen zu diesem Thema oder an das BMI? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt zum Umweltministerium wechseln mit einer Frage, die schon relativ lange offen ist. Kollegin Lindner vom Deutschlandfunk fragt zum Brennstoffemissionshandelsgesetz bzw. der entsprechenden Verordnung. Warum soll es für Biokraftstoffe eine Obergrenze für die Verwendung des Null-Emissionsfaktors geben? Auf welche rechtlichen Rahmenbedingungen beziehen Sie sich? Welchen Nutzen hat das für den Klimaschutz?
Also ich kann jetzt erstmal die Frage zum Brennstoffemissionshandelsgesetz beantworten. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz wird ja ab nächstem Jahr gelten und ab dann gibt es einen zusätzlichen CO2-Preis im Bereich Wärme und Verkehr. Das ist ja ein Brennstoffemissionshandelsgesetz. Das heißt, es geht dann um die Preise für Kohle, Öl und Gas im Wärmebereich oder eben für die Kraftstoffe. Und die Frage war ja, wo das momentan, wie der momentan der Stand ist. So habe ich das verstanden, richtig? Ja, das ist so, dass das Gesetz jetzt geändert wird. Es gab ein Änderungsgesetz zu diesem Gesetzespaket und das ist in den Bundesrat und Bundestag eingebracht worden, und zwar im Juni. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, die CO2-Preise sind ja nochmal geändert worden im Vermittlungsausschuss, also die CO2-Zertifikatspreise pro Tonne CO2 für den jeweiligen CO2-Ausstoß, wenn Sie eben heizen oder den Kraftstoff verbrauchen. Und diese Änderungen müssen jetzt eingefügt werden. Und dann ist es so, dass das Gesetz noch eine Menge Verordnungen nach sich zieht und diese Verordnungen werden auch in den nächsten Monaten dann erscheinen. Was jetzt den Null-Emissionsfaktor betrifft, so bei Kraftstoffen, das kann ich jetzt aus dem Stand nicht beantworten, das müssten wir nachreichen.
Und die letzte Frage, die sich da einreihte, war, welchen Nutzen hat das für den Klimaschutz?
Ja, welchen Nutzen hat das für den Klimaschutz? Das zahlt ganz stark auf unsere Treibhausgasziele ein. Wir wollen die Treibhausgasziele, wir wollen die Treibhausgasmenge bis 2030 jetzt erst einmal deutlich reduzieren. Und damit wir das auch schaffen, brauchen wir diesen CO2-Preis im Wärme- und Verkehrsbereich, damit sich eben andere Formen von Heizen oder Kraftstoffe eben durchsetzen, die eben emissionsarm oder emissionsfrei sind. Also Stichwort natürlich gerade im Verkehr, der Elektroantrieb ist da ganz zentral. Und alles, was für den Klimaschutz auszahlt, muss eben am Ende günstiger werden, als das heute der Fall ist. Und die CO2-Halde, die wir haben in der Atmosphäre, muss sich verringern. Und deswegen bepreisen wir CO2 auch.
Herr Jessen dazu.
Ich wollte darauf hinweisen, dass mein angemeldetes Thema auch ans BMU ging, allerdings nicht genau dieser Fokus.
Aber dann stellen Sie Ihre Frage jetzt. Ich glaube, die sind damit...
Ja, wenn das Thema durch ist, dann mache ich gerne...
Also dann frage ich einmal in den Saal, gibt es noch weitere Fragen konkret zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann Herr Jessen.
Jessen. Danke. Am Montag, Herr Hoffe war hier zitiert worden aus einem... einer Abstimmung zwischen dem BMU federführend und dem BMF betreffend ein Antwortschreiben an die Produzenten, also Daimler und MAN, Produzenten von Lkw, die darum gebeten oder gefordert hatten, dass die Bundesregierung sich einsetzen möge auf EU-Ebene für eine Senkung von Strafzahlungen im Falle von CO2-Überschreitung. Am Montag sagten Sie, Sie kennen ein solches Schreiben nicht. Am Mittwoch kam dann aus Ihrem Haus die Information, an dieses solche Schreiben sei nie abgesendet worden. In welcher Form, da Sie federführend waren, wurde denn dann das schriftliche Ansinnen von Daimler und MAN beantwortet?
Ja, wir haben das Thema Kraftstoffe im Verkehr gerade angesprochen. Bei diesem Entwurf, bei diesem Entwurfsschreiben, das jetzt ja bei Abgeordnetenwurst darauf beziehen sich ja vorliegt und das da vertwittert wurde, handelt sich um ein Dokument, das die Bundesregierung letztlich nie versandt hat. Die Bundesregierung hat die Kritik, die wir bekommen haben, von den Nutzfahrzeugherstellern nicht erwidert. Es gibt dazu einen Entwurf für eine mögliche Antwort, aber die Bundesregierung hat sich entschieden, diese Kritik nicht zu erwidern. Worum geht es? Wir haben das erste Mal erreicht, dass für LKWs CO2-Vorgaben eingeführt worden sind auf europäischer Ebene. Wir haben jetzt einen CO2-Grenzwert für alle LKWs. Der gilt jetzt ab diesem Jahr. Und das war sehr wichtig, weil wir haben andere Länder in der Welt, die haben einen CO2-Grenzwert für LKWs, aber in Europa gab es eben keinen CO2-Grenzwert. Deswegen war die Einführung sehr entscheidend. Und natürlich müssen solche Grenzwerte auch mit entsprechenden Strafzahlungen hinterlegt werden. Und deswegen gibt es ja jetzt Diskussionen um dieses Schreiben auch, weil daran eben Strafzahlungen erwähnt werden, die abgesenkt worden sind. Ich will dazu Folgendes sagen, das ist ein Flottengrenzwert und wenn heute ein Lkw-Hersteller
diesen Flottengrenzwert nicht erreicht, dann muss er pro Gramm CO2, das er über dem Grenzwert, das über dem Grenzwert liegt, und pro LKW 4.250 Euro zahlen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 1.000 LKWs, das Sie im Jahr vertreiben, dann sind Sie schon bei 4,2 Millionen Euro. Das heißt, das ist keine, da geht es um kein Geld, was in irgendeiner Form aus der Portokasse bezahlt werden kann, sondern aus unserer Sicht sind diese Strafzahlungen für Flottengrenzwerte richtig und auch in einer richtigen Höhe. Wir müssen, wenn wir so einen Flottengrenzwert einführen und mit Strafzahlungen hinterlegen, immer abwägen. Er muss auf der einen Seite ein echtes Stoppschild sein für die Hersteller, wo sie merken, ich muss in eine andere Technologie investieren, Elektro- oder vielleicht Wasserstoff-Lkw oder andere Formen, die emissionsarm, klimafreundlich sind. Er darf aber auf der anderen Seite keine Abrissbirne für ein Unternehmen darstellen. Und in diesem Bereich haben wir uns bewegt bei den Verhandlungen, und dass Strafzahlungen, Werte von Strafzahlungen, Summen von Strafzahlungen in Verhandlungen abgesenkt werden, ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, weil sehr häufig mit sehr hohen Summen reingegangen wird, damit man am Ende die Summe hat, die auch wirksam ist. Und natürlich gab es an der Stelle Verhandlungen über diese Strafzahlungen, aber wir wollten bestimmte Punkte nicht, die Nutzfahrzeughersteller wollten. Wir wollten, dass die Ziele, wenn die Strafzahlungen abgesenkt werden, müssen die Emissionsminderungsziele höher sein. Sie müssen also steigen. Wir wollten auch keine Ausnahmen. Die Nutzfahrzeughersteller wollten Ausnahmenregelungen haben bei diesen Strafzahlungen. Zum Beispiel, indem sie sich Elektrobusse, die sie herstellen, anrechnen lassen können auf ihre Flottengrenzwerte. Auch das haben wir ausgeschlossen und verneint. Das wollten wir nicht. Und ein Kompromiss war eben dann, die Strafzahlungen etwas anders eben zu gestalten. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht sind sie sehr wirksam. Das sehen wir auch heute. Sie haben das vielleicht mitbekommen in dieser Woche. Eine Menge von Logistikunternehmen haben gesagt, wir wollen klimaneutral werden. Wo sind eigentlich die Angebote von Elektro-LKWs? Wo sind die Angebote von emissionsarmen LKWs? Die brauchen wir dafür, um entsprechend klimaneutral zu werden. Das heißt, unser Push, den wir gegeben haben in die Branche, der war richtig. Und deswegen sahen wir auch die Kritik, die wir bekommen haben, nicht als gerechtfertigt an.
Nachfrage. Ich verstehe trotzdem das Verfahren nicht. Die Bundesregierung hat ja zunächst mal das Ansinnen der Lkw-Hersteller so ernst genommen, dass zwei Ministerien sagten, ja, da antworten wir und bereiten eine Antwort vor. Und dann auf einmal sagen sie, nö, der Brief wurde überhaupt nie gesendet. Also A, ist das üblich? Das sind ja keine kleinen Klitschen, sondern gehören schon zu den größeren Playern. Ist das üblich, dass schriftliche Anfragen und Aufforderungen überhaupt nicht beantwortet werden? Sind die in anderer Weise beantwortet worden? Und was hat die Bundesregierung dazu bewogen, zu sagen, nö, darauf antworten wir jetzt einfach mal nicht?
Also, da müssen wir, glaube ich, noch mal einen Blick zurückschauen. Als dieses Schreiben entstanden ist, als die Lkw-CO2-Abgabe verhandelt worden ist, hatten wir in der Bundesregierung noch keine Klarheit darüber, wie wir das Bundesklimaschutzgesetz gestalten. Das heißt, wir hatten auch in der Bundesregierung noch eine Reihe Diskussionen darüber, wie wir im Verkehr die Emissionsminderung ausgestalten wollen. Und darüber gab es einen Dissens zu diesem Zeitpunkt. Und dieser Dissens drückt sich auch möglicherweise an diesem Entwurfsdokument aus, dass man darüber keine Einigkeit hatte. Wie will man da am Ende einen Kompromiss finden? Gleichzeitig, also das ist der eine Punkt, warum dieser Entwurf nicht herausgegangen ist. Und der andere Punkt ist auch, dass wir als Bundesumweltministerium diese Kritik auch nicht gerechtfertigt fanden. Wir stehen hinter dieser CO2-Abgabe und aus unserer Sicht ist sie auch wirksam. Sie zahlt effektiv auf den Klimaschutz ein.
Herr Jung, zu diesem Thema.
Hat Ihr Ministerium seit 2018 auf andere Schreiben von Daimler und MAN geantwortet?
Ja, natürlich haben wir auch auf andere Schreiben auf Daimler und MAN geantwortet. Die Unternehmen haben immer wieder auch Punkte, die wir in der politischen Agenda nach vorne bringen, kritisiert. Und die Ministerin hat natürlich auch den Unternehmen erklärt, warum sie bestimmte Dinge verfolgt. Das ist unsere Aufgabe, selbstverständlich.
War das der einzige Briefentwurf, wo es Abstimmung zwischen Ministerien gab, der nicht abgesendet wurde?
ich finde es ja immer erstaunlich, dass Sie wirklich glauben, also wirklich hohes Zutrauen in uns haben, dass wir hier alle möglichen Briefe kennen, die unser Ministerium raus und rein sendet und die Bundesregierung raus sendet. Das kann ich Ihnen so nicht genau sagen. Ich kenne nicht jeden Schriftverkehr, den unser Haus verfasst, aber es ist üblich und es ist eigentlich gute Praxis, dass wir natürlich auf die Anliegen von Bürgern, von Unternehmen regelmäßig reagieren. Keine Frage, in diesem Fall war es nicht so.
Die Kollegin Lindner vom Deutschlandfunk fragt nochmal nach zum Brennstoffemissionshandelsgesetz. Wann kommt die Verordnung zu diesem Gesetz und wann sie fertig sei?
Wann das Brennstoffemissionshandelsgesetz fertig vorliegt? Das,
die Verordnung.
Es gibt verschiedene Verordnungen. Die Verordnungen, es gibt zwei Verordnungen, die müssen auf jeden Fall in diesem Jahr noch fertiggestellt werden. Da geht es einerseits um eine Verordnung um die Emissionsberichterstattung, also wie diese Emissionen dann eben dokumentiert werden. Diese Emissionsverordnung brauchen wir bis zu dem 1. Januar 2021, also wenn das Gesetz dann auch wirkt. Und es gibt noch eine zweite Verordnung, die auch sehr wichtig ist, das ist die Carbon Leakage Verordnung. Also die Art und Weise, wie man verhindern kann, dass Unternehmen ihren CO2-Ausstoß in andere Länder verlagern. Diese Verordnung ist auch sehr entscheidend. Die wird sich wahrscheinlich orientieren an den bestehenden Carbon Leakage-Verordnungen, die wir auch im deutschen im europäischen Emissionshandelssystem haben. Diese werden wir auch in den nächsten Monaten fertigstellen und dann entsprechend auch auf den Weg bringen. Also da rechne ich auch, dass es Ende des Jahres fertig ist. Das kann ich soweit sagen.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Doch? Dann wechseln wir nochmal.
Im Moment sehr schwere Überschwemmungen. Amerikanische Firmen waren schon davor, dass die Versorgungskette mit Schutzmasken wieder unterbrochen werden könnte, weil viele Schutzmasken ja dort in der Region hergestellt werden. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung und ihr Ministerium auch die Sorge teilt, dass es wieder zu einem Engpass bei Schutzmasken geben könnte und ob Sie uns sagen können, wie hoch die Abhängigkeit von medizinischer Ausrüstung aus China im Moment eigentlich ist.
Also momentan ist die Versorgungslage mit Schutzmasken in Deutschland gut. Es sind immer noch Masken im Zulauf. Wir haben Masken im Bestand. Wir haben Millionen Masken ausgeliefert, wie Sie wissen. Parallel bemühen wir uns ja auch darum, die Herstellung in Deutschland vermehrt anzukurbeln. Da kümmern sich ja auch die Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium drum. Insofern ist die Versorgungslage hier im Moment gut und sichergestellt.
Und können Sie uns was sagen, speziell jetzt zu dem Punkt Wuhan? Also gibt es da Hinweise, dass Fabriken dort nicht mehr produzieren können, die auch nach Deutschland liefern?
Dazu kann ich Ihnen im Moment nichts sagen. Wenn wir dazu was nachreichen können, dann machen wir das gern.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Herr Jung nochmal.
Ja, ganz kurz zum Urteil gegen Dennis Yücel. Da gab es bisher nur vom Auswärtigen Amt eine Reaktion. Er wurde ja wegen sogenannter Terrorpropaganda zu mehr als 2 Jahren Haft verurteilt. Ich würde gerne von der Kanzlerin wissen, wie die Kanzlerin auf dieses Urteil reagiert.
Ja, Herr Jung, ich kann Ihnen dazu ganz grundsätzlich sagen, die Bundesregierung hat das Verfahren gegen Dennis Yücel sowie auch gegen andere deutsche Staatsangehörige in der Türkei von Anfang an sehr eng beobachtet und verfolgt. Das gestrige Urteil haben wir zur Kenntnis genommen und vor allem auch, dass dieses noch nicht rechtskräftig ist und Berufung angekündigt wurde. Ebenso hat die Bundesregierung zur Kenntnis genommen, dass weitere Ermittlungsverfahren gegen Herrn Yücel wegen Meinungsäußerungen angestrengt werden sollen. Dies gibt Anlass, nochmal zu unterstreichen, welch hohe Bedeutung die Bundesregierung der Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit beimisst. Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit sind fundamentale Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie. Die große Anzahl von strafrechtlichen Verfahren, insbesondere gegen Journalisten in der Türkei, betrachten wir mit Sorge. Die Bundesregierung steht dazu in einem ständigen Austausch mit der Türkei und setzt sich für die deutschen Staatsangehörigen ein, die in der Türkei in Haft genommen oder von Hausarrest oder Ausreisesperren betroffen sind. Wir erwarten, dass die Türkei rechtsstaatliche Prinzipien einhält und diese Verfahren einer schnellen Lösung zugeführt werden.
Ja, Außenminister hat das ja als absolut falsches Signal bewertet, dieses Urteil gegen Deniz Yücel. Ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, ob sich die Kanzlerin dem anschließt und wie sie konkret dieses Urteil gegen Deniz Yücel sieht.
Also ich kann nur noch mal wiederholen, dass dieses Urteil uns auch noch mal wieder zeigt, dass es Anlass ist, zu unterstreichen, welche hohe Bedeutung die Bundesregierung der Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit beimisst. Und ansonsten kann ich nur darauf verweisen, dass dieses Urteil ja noch nicht rechtskräftig ist.
Jetzt die Frage beantworten von Frau Lindner.
Ja.
Sie hatte ja gefragt, ob eine in dem Brennstoffemissionshandelsgesetz eine Obergrenze für den Emissionsfaktor, also eine Null, dass die Brennstoffemissionen aus Biomasse ein quasi gar keine Emissionen haben dürfen. Und es ist so, dass tatsächlich ein Emissionsfaktor Null eingeführt wird für Kraftstoffe aus Anbau. Biomasse, also aus Pflanzen, die man eben für die, woraus man Kraftstoffe herstellt. Und der beruht darauf, dass wir sagen, wir wollen nur pflanzliche Kraftstoffe haben, die aus Abfällen und Resten, aus verwerteten Reststoffen, verwertbaren Reststoffen bestehen. Wir wollen nicht, dass Mais zum Beispiel nur dafür angebaut wird, dass man daraus Kraftstoffe herstellt. Das wollen wir verhindern und deswegen wird man so eine Obergrenze Null einführen für Kraftstoffe, die auf Pflanzen basieren.
Vielen Dank für Ihre Fragen und Ihre Antworten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenausklang und einen schönen Nachmittag.